Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller.
Guten Morgen, schön wieder dabei zu sein.
Und wir haben wieder einen Gast dabei, wie die letzten Folgen auch, und zwar diesmal mit Herrn Dr. Thomas Nutzinger, Strafrechtsspezialist mit einer Spezialisierung auf das Wirtschaftsstrafrecht. Hallo Thomas.
Hallo, einen schönen guten Tag und herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, wir wollten heute uns etwas darüber unterhalten, weil wir ja Strafrechtler zu Besuch haben, hier als Gast, was denn bei verspäteter Insolvenzantragstellung passiert in der Regel. Denn meine Erfahrung aus vielen Fällen in der letzten Zeit ist, dass diese berühmte 3-Wochen-Frist für die Insolvenzantragstellung bei Zahlungsunfähigkeit und auch die Frist für die Insolvenzantragstellung bei der Überschuldung heute nicht mehr ganz so eng gesehen wird.
Ja, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Man lässt das eher ein Stück weit weiterlaufen. Man ist allgemein gerade momentan in einem Gefühl der Krise und sagt sich, naja, okay, da gibt es Verpflichtungen, einen Antrag zu stellen, aber schauen wir mal, ob wir nicht noch was hinbekommen, und schiebt es ein bisschen auf die lange Bank und sagt sich, naja, gut, strafrechtlich passiert dann wahrscheinlich ja doch nicht allzu viel.
Ist das denn immer so? Und welche Fälle von den vielen, wo man sehr spät dran ist und zu spät dran ist, welche kommen denn dann zum Strafrechtler?
Ja, also da kann man, glaube ich, so eine kleine Phänomenologie mal aufmachen von Fällen, die dann doch irgendwann auf dem Tisch erst der Staatsanwaltschaft und dann vielleicht auch auf meinem Tisch oder auf einem Tisch eines strafrechtlichen Kollegen landen. Das sind zum einen Fälle, in denen dann der Insolvenzantrag nicht vom Schuldner gestellt wird, sondern von dritter Stelle. Und da sind es gerne mal die Sozialversicherungsträger. Und das geht relativ schnell. Also so, als hätten die so einen Automatismus irgendwie drinnen. Wenn da eine bestimmte Anzahl von Arbeitgeberbeiträgen fällig bleibt, dann ist der Gang, fast das Gefühl, da wird so ein Formular automatisch vorausgefüllt und dann geht der Insolvenzantrag raus. Und wenn das dann tatsächlich zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens führt, sind das tatsächlich Fälle, die dann auch mal eher das Augenmerk der Staatsanwaltschaft empfinden. Das ist vielleicht so ein bisschen der Teamgedanke. Staatsanwalt als staatliche Institution, Sozialversicherungsträger als auch Player im Bereich der öffentlichen Fürsorge, da will man sich schon gegenseitig unterstützen.
Wie sieht's mit dem Finanzamt aus?
Genau, das ist der zweite Akteur auf der öffentlichen Seite, der auch gerne mal Forderungen hat. Und die werden dann auch irgendwann ungeduldig, wenn ihre Forderungen nicht bedient werden. Die sind ein bisschen langmütiger als die Sozialversicherungsträger. Ja,
die haben eine Vollstreckungsstelle.
Genau.
Und richtig. Die versuchen es erstmal mit Ratenzahlung und Stückelung und so weiter. Aber irgendwann stellt auch das Finanzamt einen Insolvenzantrag.
Genau. Also wenn man mal so eine Faustregel versuchen würde aufzustellen, würde ich sagen, also Sozialversicherungsträger nach 1, 2, 3 Monaten, je nachdem, um wie viel es geht. Das Finanzamt gibt dir schon mal so ein Jahr Schnur, wenn man ins Gespräch bleibt. Aber wenn ihr dann das Gefühl habt, das fruchtet nichts, dann kommt auch von der Seite ein Insolvenzantrag. Und auch das ist etwas, was das Augenmerk der Staatsanwaltschaft gerne mal auf sich zieht.
Das ist ja dann praktisch die Frage, wann ein anderer den Insolvenzantrag stellt und wer das typischerweise ist. Aber uns interessiert ja auch sozusagen, welcher dieser Fälle landet dann tatsächlich bei der Staatsanwaltschaft und wird dann weiter verfolgt. Alle Fälle landen bei der Staatsanwaltschaft, das ist klar. In der Regel werden ja die Insolvenzakten dort vorgelegt. Aber welchen zieht dann denn der Staatsanwalt nachher raus und bearbeitet er weiter von den vielen Fällen? Jetzt jenseits der Frage, wer genau Insolvenzantrag gestellt hat, ob es ein Eigenantrag war oder ob es ein Gläubigerantrag war oder eben von den Gruppen, die wir gerade besprochen haben.
Bei gut gestellten Eigenanträgen eigentlich selten.
Und auch wenn man zu spät dran ist.
Ich sag's mal so. Da müsstet ihr vielleicht mal mit Leuten von der Staatsanwaltschaft sprechen, weil der Strafverteidiger, der trägt natürlich immer in Brust und Überzeugung vor, dass ja hier unschuldige Menschen verfolgt werden. Und da würden ja, also die Strafverfolgungsbehörden nichts Besseres zu tun hätten, als sich um diesen irgendwie doch irgendwie eigentlich banalen Fall zu kümmern. Da sagen die Kollegen von der Staatsanwaltschaft, du siehst ja gar nicht die auch bei uns zur Anzeige kommen, die wir gar nicht weiter bearbeiten. Was glaubst du denn, was wir alles ausfiltern? Das stimmt wahrscheinlich auch. die Fälle, ich würde mal denken, wenn man nur die 3-Wochen-Frist reißt, Klammer auf, und man nicht einen klugen Berater an der Seite hat, gesagt, ah, die 3-Wochen-Frist, die war suspendiert, weil ich war doch in laufenden Verhandlungen und deswegen hatte ich so eine faktische Stundung der Forderung, deswegen war ich gar nicht zahlungsunfähig. Das kann man ja machen. Ja. Wenn du nicht mal diese Situation hast, sondern wenn nur die 3-Wochen-Frist gerissen wird, aber ansonsten, das sieht aus wie ein normales kaufmännisches Unglück. Ja, dann ist das, glaube ich, etwas, was in diesem Filter der Staatsanwaltschaft mal hängen bleibt und dann nicht weiter verfolgt wird. Vielleicht macht man kurz ein Aktenzeichen auf und stellt es dann aber gleich wegen Geringfügigkeit wieder ein, sodass da nie die Leute damit konfrontiert werden, dass es mal gegen sie Ermittlungen gab. Es müssen, glaube ich, schon noch besondere Auffälligkeiten dazukommen. Zu diesen Auffälligkeiten gehört natürlich, dass der vorläufige Insolvenzverwalter das Gefühl bekommen hat, naja, da ist ein bisschen was abgezweigt worden noch auf den letzten Metern. Die Masse, die könnte eigentlich größer sein.
Also da kommt dann noch was dazu. Gilt das auch für Fälle, wenn ich da weit drüber bin? Meiner Erfahrung nach nämlich schon. Ich hatte Fälle, wo wir, wenn man ehrlich ist, vor einem halben, dreiviertel Jahr hätten Insolvenzantrag stellen müssen und nicht, wo die jetzt die 3-Wochen-Frist nur um ein paar Tage überschritten war. Und auch da ist nichts passiert. Das ist ja, also zumindest aus meiner Praxis, das, was ich erlebe, da ist eine ganz, ganz große Trägheit in dem System oder an der Stelle.
Ja? Absolut, vollkommen richtig. Also, als wenn man versucht würde, mal so eine Faustformel auch hier aufzustellen, ist es ganz einfach, je schlimmer, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Staatsanwalt geht. Und natürlich, je länger du sowas hinschleppst, desto länger werden ja auch potenziell Dritte in Mitleidenschaft gezogen. Also Geschäftspartner, die dann im Vertrauen auf den Fortbestand eines eigentlich schon moribunden Unternehmens noch Waren- oder Geldkredit geben, die dann hinten runterfallen. Das wäre natürlich umso mehr, je länger so ein Antrag rausgezögert wird. Und so größer ist dann auch das Unrecht, das Strafverfolger sehen. Und deswegen ist dann auch die Aufsichtswahrscheinlichkeit durch die Staatsanwaltschaft größer. Es geht aber auch, wenn du die Frist vielleicht nur so um 4, 5, 6 Wochen irgendwie genutzt hast, aber dann diese 4, 5, 6 Wochen dazu benutzt hast, noch möglichst viel irgendwie beiseite zu schaffen, um es mal salopp auszudrücken. Auch das sind so Fälle, die so pathologisch sind, dass dann ein Staatsanwalt sich dafür interessiert.
Was sind denn das für Konstellationen dann, die man da typischerweise sieht, was aufgegriffen wird? Werden da nochmal Gesellschafterdarlehen zurückgezahlt oder werden irgendwie Assets verkauft oder zu einem günstigen Preis oder Trademarks verschoben?
Ja.
Was sind das für Sachen?
Haben wir so Gesellschaftsdarlehen zurückzahlen, dann müsste ja noch Geld in der Kasse haben, da müssen auch Liquidität da sein. Ja.
Das ist eh anfechtbar, das muss man eh wieder reinlegen. Ja.
Also die Fälle, die dann auch bei mir auf dem Schreibtisch landen, da ist ja einfach die Kasse leer. Ja, da ist einfach sozusagen an Cash, an Liquidität ist nichts mehr da. Die Kreditlinien sind alle so weit ausgeschöpft, dass du so viel Geld nicht mehr bewegen kannst. Es ist dann eher so der Warenbestand oder Anlagevermögen, das noch auf den letzten Metern versilbert wird. Gerne mal zu Preisen, die einem Drittvergleich nicht standhalten.
Maschinenvorräte, ja, sowas.
Genau, ja. Maschinenvorräte, die werden dann an irgendwelche Geschäftspartner noch verramscht. Klar, Notverkauf kann natürlich sein, aber wenn sich dann rausstellt, dass hinter diesen Geschäftspartnern mehr oder weniger direkt oder indirekt der Schuldner oder eine dem Schuldner nahestehende Person steht, dann hast du dich sehr ernsthaft um ein Strafverfahren beworben.
Jetzt ist es ja so, dass in Fällen, in denen alles zu spät ist, das Insolvenzverfahren möglicherweise mangels Masse abgewiesen wird. Was ist denn dann? Geht diese Akte überhaupt zur Staatsanwaltschaft? Bekommt der Staatsanwalt diesen Fall, der möglicherweise sehr schwerwiegend ist und schlicht vom Insolvenzgericht, dem Amtsgericht dann ja einfach die Tür zugeschlagen wird, bekommt diesen Fall ein Staatsanwalt überhaupt zu Gesicht?
Aber ja, okay. Ganz klar. Ich würde sogar fast sagen, das ist so eine Red Flag, die Chancen, dass es beim Staatsanwalt landet, erhöht. Weil wenn das Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt wird, dann verbessert mich, wenn ich da falsch liege, dann ja so, weil der Insolvenzverwalter von sollen der bezahlt werden.
Ja, genau.
Also das deckt ja die Kosten des Verfahrens gar nicht. Der Staatsanwalt wird hier über Steuergelder bezahlt. Das heißt, da hängt es nicht an den rein wirtschaftlichen Grundbedingungen für die Durchführung eines Verfahrens. Und deswegen fällt dieser wirtschaftliche Aspekt, das genauer anzugucken, da einfach flach. Und natürlich ist es im Gegenteil so, wenn man eine Gesellschaft so ausgehöhlt hat, ja, dass nicht mal ein geordnetes Insolvenzverfahren stattfindet, meinetwegen durch solche Verkäufe oder auch mal irgendwelche fragwürdigen Darlehen oder Gewinnausschüttungen oder sonst wie, dann kann es natürlich auch die staatlichen Organe besonders wütend machen und dann auch dazu führen, dass auch solche Verfahren angeschaut werden. Also hatte ich durchaus auch schon in meiner Praxis.
Okay.
Sehr schön, das ist ein guter Einstieg hier und wir sehen also, der eigentliche Zeitablauf und dass man ein bisschen zu spät dran ist, ist nicht das Hauptkriterium, sondern letztlich, wie viel wurden denn die Gläubiger geschädigt, weil ich über der Zeit bin und das Thema eben, habe ich sonst dazu noch irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass ich hier mir nochmal ein bisschen den Ausgang für mich als Gesellschafter oder Geschäftsführer optimiert habe und das sind die Fälle, die nachher tatsächlich verfolgt werden. Ja, vielen Dank, Thomas, für diesen spannenden Einblick und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Dankeschön.
Danke.